Sie hören die Märkischen Wandlungen im Kulturradio vom RBB. Zu mir ins Studio gekommen ist Joachim Richau. Guten Abend erstmal, hallo.
Guten Abend.
Joachim Richau ist Fotograf, seit fast vier Jahrzehnten fotografisch tätig und hat in diesem Jahr mehrere wichtige Ausstellungen, die, wenn ich das so überblicke, einen Großteil seiner Arbeiten präsentieren. Darin kann man verschiedene Zusammenhänge und Aspekte erleben, Entwicklungslinien. Es geht auch zum Teil ziemlich weit zurück an die Anfänge. Es sind also Werkkomplexe, die zeitlich zusammengehören. Und man kann sich Verschiedenes anschauen im Moment. Zum Beispiel in der Berliner Auguststraße, in der Alfred-Erhardt-Stiftung, da hängen Arbeiten aus der jüngsten Zeit, also 2005 bis 2016 ungefähr. Ja. Der Titel dort heißt Fragment oder die Gegenwart des Zweifels. Und im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus im Dieselkraftwerk, und das interessiert uns jetzt am allermeisten, werden ab der kommenden Woche ganz frühe Arbeiten zu sehen sein. Da stehen die Jahre 1984 bis 96 im Mittelpunkt. Dort heißt es Horizont oder die Illusion der Fremde. Wir reden nachher gleich nochmal über diese Titel, die natürlich auch allerlei aussagen. Aber um es konkreter zu machen, in Cottbus werden zu sehen sein eine ziemlich frühe Serie Annäherung und Begegnung, Bilder aus Bärfelde. Das haben sie gemacht 1984 bis 87. Auch damals war Bärfelde schon ein sehr kleiner Ort in der Nähe von Steinhövel, Fürstenwalde. Heutzutage ist das der Landkreis Oder-Spree. Warum denn eigentlich Bärfelde? Denn Sie kommen nicht von dort, Sie hatten dort keinerlei Beziehung dahin.
Nein. Ich lebte in dieser Zeit in Woltersdorf. Das war eine gewisse Nähe. Der Auslöser waren zwei Künstlerfreunde aus Woltersdorf, die einen Förderauftrag für Bärfelde bekommen hatten, dort zu malen, wie das so üblich war im Verband Bildender Künstler in der DDR. Für junge Künstler, und die baten mich mitzukommen, um ein wenig zu fotografieren, damit sie nicht im kältesten Winter auf der Straße sitzen müssen und zeichnen oder Radierungen machen, was ihre Spezialität war. Wir fuhren dorthin und ich stieg aus dem Auto und sah dieses Dorf und hatte das Gefühl, hier ist nichts. Hier ist das absolute Nichts. Aber wie es dann so ist, dachte ich, irgendwo muss doch was sein und bin losgegangen mit der Kamera um den Hals, habe den Auftrag in Anführungsstrichen meiner Freunde und Kollegen vergessen und bin stundenlang durch dieses Dorf gelaufen und habe hinter diesem Nichts sehr viel entdeckt, was mir als gebürtiger Berliner erstmal völlig fremd war, aber es mir sich doch relativ schnell erschloss, durch eine Art und Weise mit diesen Menschen zu kommunizieren, dass mir die Türen geöffnet wurden. Und das setzte sich dann über 4 Jahre fort.
Man muss ja sagen, dass nichts, wenn man sich diese Bilder jetzt anguckt oder auch schon früher mal angeguckt hat, da sind Dorfstraßen, die sind relativ leer, da sind kleine verschlossene Häuser, da guckt man aber auch den Leuten bei der Arbeit zu, die damals noch in der LPG genannten Pflanzenproduktion stattfand. Da werden Kartoffeln sortiert, Heuballen umhergeschoben. Viele Frauen sieht man, die da tätig sind in den legendären Kittelschürzen der DDR, aber auch in deftigeren Arbeitskleidern, also wo man weiß, da ist auch, wird noch härter zugefasst.
Ja, sehr hart zum Teil.
Man sieht natürlich auch Männer, man guckt in viele Gesichter, die das Aussagekräftigste sind. Wenn, also da ich mir die Bilder jetzt gerade nochmal angeschaut habe, da bleibt man am meisten hängen. Also das zu dem Thema, da war fast nichts.
Das Nichts bezieht sich auf den äußeren ersten Eindruck. Es war ein typisches DDR-Dorf, Betonstraßen, Wände der Häuser verputzt im einheitlichen Grauputz, alle Dekorelemente über die Jahrzehnte abgefallen und nie wieder ersetzt. Und was Dekoration betraf, war es eben immer nur das Nötigste, jahreszeitengemäß sozusagen. Ich muss dazu sagen, ich bin im November, also um diese Jahreszeit, dort das erste Mal gewesen. Und das hat diesen Eindruck des Nichts sicherlich verstärkt.
Wenn man in so ein Dorf kommt und sei es noch mit zwei Freunden, die dann da also zeichnerisch, malerisch tätig sein sollen, die Leute in Bärfelde sind ja Brandenburger, wie wir sie inzwischen viele kennen, die gehen nicht, wenn ein Fremder durchs Dorf kommt, vor die Tür und quatschen den gleich an, sondern die gucken vielleicht hinter der Gardine und machen dann wieder zu. Ich will sagen, man kommt mit denen ja nicht so schnell ins Gespräch. Also ehe die sich öffnen und ehe sie Fotografien machen konnten, wo die Menschen wirklich drauf sind, die ihnen direkt in die Kamera gucken, da muss ja einiges passiert sein.
Das war auch ein langer Prozess. Nicht umsonst streckte sich das Ganze über 4 Jahre, wo ich doch in unregelmäßigen, aber doch dichten Abständen immer wieder in dieses Dorf dann alleine fuhr. Es hatte sich relativ schnell rumgesprochen, da ist jemand, der fotografiert. Nachdem ich die ersten 2, 3 Leute fotografiert habe, die am geselligsten waren, der Kfz-Schlosser, der also einen alten Zitrönen auf dem Hof stand, zu DDR-Zeiten also ein Novum. Der war recht redselig und der war auch so ein bisschen das Zentrum des Dorfes und so hatte sich das sehr schnell rumgesprochen. Man wunderte sich nach dem 2., 3. Mal nicht mehr so und zog die Gardine zu. Und dann entdeckte ich an mir selber eine Eigenschaft des auf die Leute Zugehens. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, dass ich ihnen erstmal zugehört habe, ihnen Fragen gestellt habe, ihnen zugehört habe, bevor ich angefangen habe zu fotografieren. Später war es dann so, dass ich mich völlig frei bewegen konnte in dem Dorf, auch in allen Einrichtungen, in der Produktion oder wie das eine Bild entstanden ist mit der Kartoffelsammlerin am Fließband. Das war völlig frei, denn ich konnte da überall hingehen. Der LPG-Vorsitzende hat mir da grünes Licht gegeben und der Bürgermeister und auch der Pfarrer, die 3 wichtigsten Menschen im Dorf, sodass ich dann relativ intim fast an die Leute rankam. So intim, dass ich für mich in diesen 4 Jahren auch eine Grenze formulieren musste, im künstlerisch-fotografischen Sinne, wo ist bei mir Schluss, wenn ich zu nah an Leute rankomme. Also ich habe den Schmied in sehr, sehr intimen Situationen erlebt. Wir wissen, es gab auch reichlich Alkohol auf dem flachen Land, gerade im Winter, wenn es kalt war. Und ich wurde sehr oft in Häuser gebeten, kommen Sie doch rein oder komm doch rein. Man duzte sich dann irgendwann, es ist doch kalt, trink mal erstmal einen Schnaps. Und oftmals blieb es nicht bei dem. Und dann kam man in Situationen, wo die Fetzen zwischen den Eheleuten flogen oder der eine oder andere dann doch halb betrunken einschlief. Es gab in dieser Zeit Fotografen, auch in der DDR, die ich sehr geschätzt habe, die über diese Grenze, die ich mir gesetzt habe, weit hinausgegangen sind. Für mich habe ich diese Grenze dort dann formuliert, dass eben wie bei dem Schmied, diesem Porträt, Schluss ist, wenn er es will, fotografiert zu werden und er 100%ig mit der Situation mit mir im Einklang steht. Ich glaube, nach 1 Jahr oder 2 Jahren habe ich dann die ersten Bilder an einer Wäscheleine in der verlassenen Dorfkneipe aufgehängt im Dorfsaal, mitten im Winter, furchtbar kalt. Und zu meiner Überraschung kam das ganze Dorf hin, kochte Glühwein, brachte belegte Brötchen mit und guckten sich die Fotos an. Zum Schluss waren alle Bilder weg, weil ich sie dann alle verschenkt habe. Und danach war sozusagen das Eis völlig gebrochen, weil sie haben gemerkt, dass ich eben für mich eine Grenze setze, dass ich ihnen nicht zu nahe rücke.
Also das ist die Grenze zwischen Dokumentation und Voyeurismus oder so etwas, oder wo man also genauer noch draufhält. Aber das haben Sie eben beschrieben. Trotzdem, Sie sind ja also quasi mit Eigenauftrag oder Zufall an dieses Thema rangekommen und irgendwann muss sich ja ein eigenes Verhältnis, ein eigener Auftrag daraus entwickelt haben, also die Idee auch, was suche ich eigentlich?
Genau.
Ich, der Joachim Richer aus Berlin, was suche ich in diesem Dorf? Was sagen mir die Gesichter, diese grauen Straßen? Warum mache ich das?
Nachdem am Anfang dieses Entdecken, dieses Fremden, worauf sich ja dann im Endeffekt auch der Titel für diesen ganzen Werkkomplex bezieht. Am Anfang war das dieses Fremde, was mich fasziniert hat. Im Laufe der Zeit wurde es eigentlich zu meiner künstlerischen Schule. Ich bin ja als Autodidakt zur Fotografie gekommen und habe auch nie danach dann den Versuch gemacht, nochmal Fotografie oder Kunst zu studieren, sondern habe mir das autodidaktisch angeeignet in diesen Jahren. Und ich habe in Berfelde gemerkt, dass das die beste Möglichkeit ist, mich, mein Handwerk, aber auch mein Sehen, mein künstlerisches Empfinden zu schulen, immer wieder am gleichen Ort. Und das war ein großes Glück, dass so vielleicht auch nur unter diesen speziellen Umständen des DDR-Künstlerlebens möglich gewesen ist, was man sich heute schlichtweg gar nicht mehr leisten könnte, muss man so sagen. Dort habe ich nach ein, zwei Jahren gemerkt, das ist hier mein Studium. Begleitend dazu war befreundet mit einem Fotografen, der in der Zeit studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, sodass ich mein eigenes Tun auch ein wenig abgleichen konnte. Und das war unheimlich hilfreich, sodass ich sozusagen die Neugier auf das Dorf und auf dieses Fremde irgendwann wandelte in ein sehr gezieltes Arbeiten, eben das Porträt auszuarbeiten oder Landschaftssituationen festzuhalten. Und das mündete dann nach 3 Jahren ungefähr in den, wo es langsam anfing, man muss diese Unmengen an Material beherrschen lernen. Das war ja auch ein Prozess, man erstickte sozusagen in Erstabzügen. Dann eine Auswahl zu treffen und da formulierte sich dann fing es an, sich eine, wenn man es so sagen will, künstlerische Handschrift zu formulieren, obwohl ich das damals so nicht bezeichnet hätte.
Da sind wir gleich nochmal bei diesem Thema, also Horizont oder die Illusionen der Fremde. Also ein bisschen haben Sie es schon erklärt, die Illusionen der Fremde eben.
Es bleibt eben eine Illusion, weil ich gerade in Berfelde mit erlebt habe, wie sehr man sich immer wieder mitnimmt, egal wohin man geht. Das ist eine alte Weisheit, die ist nicht von mir. Aber ich habe gemerkt, dass dieses sich selbst mitnehmen das Kapital ist, womit man die Menschen aber auch aufschließt. Wenn man als anonymer oder als neutraler Künstler dahin käme, würde man diesen Kontakt zu den Leuten nicht haben. In dem Maße, wie ich mich denen geöffnet habe, auch in meiner Verletzlichkeit vielleicht, in meiner Unsicherheit vor allem, so haben die sich mir geöffnet. Und insofern war das neben der künstlerischen Schule eben auch im hohen Maße eine menschliche Schule. Weil wenn man sich da 4 Jahre auf so eine Situation einlässt, da vergisst man jeden Dünkel, den man vorher noch hatte als Großstädter. Da steht man bis zum Knöchel im Modder und redet mit uralten Menschen über Lebensweisheiten, von denen man vorher nichts gehört hatte und die man auch in keinem Buch findet. Insofern löste sich dieser Gedanke, das ist mir jetzt fremd, löste sich eigentlich auf. Und das hat sich durch mein gesamtes Werk die ganzen fast 4 Jahrzehnte eigentlich dann durchgezogen, wo ich wirklich in der Fremde gearbeitet habe und wo genau das Gleiche eigentlich passiert ist, eben in diesen letzten Jahren, was Sie ansprachen am Anfang, die ich ja in Skandinavien fotografiert habe. Da war genau der gleiche Vorgang auf den Dörfern oder in diesen Tälern, wo ich da fotografiert habe. Da passierte genau das Gleiche wie in Berfelde. Insofern ist Berfelde für mich eigentlich die Schule gewesen für meine gesamte künstlerische Arbeit.
Jetzt haben wir von den Jahren in Berfelde gesprochen, 1984 bis 87 so in etwa.
Ja.
Wir wissen ja alle, dass der Gang der Geschichte im Jahr 89 das eine oder andere durcheinander gewirbelt hat. Sie waren dann in den 90er Jahren nochmal in Berfelde, in 91, 92 und dann auch nochmal Mitte der 90er Jahre. Da gibt es 2 weitere Serien zu Berfelde. Natürlich sieht man die veränderte Lebenswelt, also am sinnbildlichsten, dass dann eben nicht mehr BG Agrarproduktion dran steht, sondern dann ist es eine GmbH. Aber das ist nun wirklich nur ein Segment. Man sieht auch ein bisschen andere Gesichter. Im Dorf ändert sich einiges. Mir ist es so gegangen, ich sehe aber dann auch, der Fotograf hat sich übrigens auch geändert. Der Fotograf guckt immer noch sehr interessiert in die Gesichter, aber er sucht auch formale andere Sachen. Also Schnee ist nicht mehr nur Schnee, sondern in Schnee gibt es Strukturen. Stimmt das?
In allererster Linie habe ich schon beim ersten Besuch nach der Wende, wenn wir das so nennen wollen, eine Distanz bei mir selbst gespürt.
Distanz zu wem gegenüber? Den Leuten? Dem Thema?
Dem Gegenstand. Mhm. In erster Linie dem Gegenstand. Den Leuten nicht. Mit den Leuten habe ich mich nach wie vor sehr gerne unterhalten. Wir haben herrlich getrunken, dann andere Köstlichkeiten, wo jedes Mal eigentlich immer der Vergleich zwischen der alten und der neuen Biersorte diskutiert wurde. Es war gerade beim ersten Mal 91, 92 wurden die Gespräche eher bestimmt von solchen Fragen, wie soll es weitergehen, was passiert hier? Es kam ein neuer Besitzer der ehemaligen LPG, manche Leute wurden übernommen, manche nicht, das bestimmte die Gespräche. Das bestimmte aber auch, dass es zwischen uns eine gewisse Distanz gab, weil das war überhaupt nicht das, worauf meine 4 Jahre vorher basierten. Und da merkte ich, ich müsste jetzt völlig neu anfangen. Es sind die Vorzeichen für alles sind so neu, dass ich nicht einfach weitermachen kann. Deshalb habe ich sowohl die erste Serie 91, 92 relativ schnell beendet, die ein richtiger Auftrag war, im Gegensatz ja zu der Erstarbeit, die ja ein reiner Eigenauftrag war, wo ich dann 93, 94, glaube ich, nochmal hinfuhr und dann dezidiert Porträts machen wollte. Auch auf Anregung anderer Leute habe ich gemerkt, es funktioniert definitiv nicht mehr. Und dann fing aber parallel dazu in meinem anderen Werk oder in anderen Werkkomplexen diese Beschäftigung mit stärker formal geprägten Gesichtspunkten irgendwie doch an sich durchzusetzen. Und insofern war dann die Sache für mich eigentlich vorbei und es ist sogar so, dass ich diese Nacharbeiten, diese beiden kleinen Serien, heute auch nicht mehr in dem Kontext der Bärfelder Arbeit 84 bis 87 zeige, weil sie nicht diese Intensität, nicht diese Tiefe haben.
Also in Cottbus sieht man die erste Serie.
Nur diese erste
die
Serie.
Die 1984 ja. bis 87.
Und die komplett zum Glück. Das ist ein großes Glück, dass die so in der Größe da gezeigt werden kann.
Das können wir gleich noch dazu sagen. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst hat ja diese Serie inzwischen erworben.
Ja,
und die ist dort gekauft. Sozusagen im Depot und wird jetzt rausgeholt.
Ja, neben anderen.
So, und dann kommen wir zu den anderen. Da ist zum Beispiel eine Serie, die ist auch Mitte der 90er Jahre entstanden, Land ohne Übergang. Ich glaube, auch davon wird in Cottbus einiges zu sehen sein. Diese Serie heißt Land ohne Übergang, Deutschlands neue Grenze. Das zielt auf die polnische Grenze, die ja vorher die Grenze der DDR zu Polen war, die brüderlich verbundene, freundschaftliche Grenze. Dann ist es die Grenze Deutschlands zu Polen. An der Grenze hat sich aber gar nichts geändert, außer ein paar Wahrzeichen wurden ausgetauscht. Und was sieht man? Mehrheitlich abgebrochene Brücken, mit Gras zugewachsene Eisenbahnschienen. Also eigentlich überhaupt kein offenes, freundschaftliches Verhältnis. Das war die Grenze in den Jahren, mit den 90er Jahren, die Sie dokumentiert haben.
Ich hatte in den letzten Jahren der DDR, hatte ich wie so viele ein runtergekommenes kleines Bauernhäuschen im Oderbruch als Atelier genutzt und habe dadurch das Oderbruch und diese polnische Grenze erlebt. Und als nach der Wende war ja erst nicht so schnell absehbar, wie das Verhältnis zu Polen sein wird. Und es gab die Befürchtung, dass die deutsch-polnische Grenze zur neuen Systemgrenze wird. Und da gab es eine Idee oder eine Anregung, nachdem verschiedene Leute diese ersten Bilder, die ich dort an der polnischen Grenze gemacht habe, gesehen haben, daraus ein größeres Projekt zu machen. Unter anderem war vor allem der spätere Autor des Textes für ein Buch, was daraus entstand, Wolfgang Kiel, aber auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft in Berlin-Brandenburg, sehr rührig, die dann zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam ja das Projekt aus der Taufe gehoben hat und ein umfangreiches Buch dann später auch daraus entstand. Für mich war faszinierend an der Grenze, dass es entgegen der Freundschaftsbekundung davor, also zu DDR-Zeiten, es eigentlich gar keine Übergänge gab. Und das war nicht diesen letzten Jahren, wo das Militärrecht in Polen unter Jaruzelski war, geschuldet, sondern es war ein jahrzehntelang gepflegter Zustand, dass es, also die Freundschaft wurde deklariert, aber sie wurde de facto nicht im kleinen Grenzverkehr in der Form ausgeübt, wie er möglich gewesen wäre.
Es waren noch Kriegsschäden und es war Verwahrlosung.
Es war Kriegsschäden, es war Verwahrlosung und es waren zum Teil versteckt intakt gehaltene Übergänge, die für bestimmte militärische Optionen vorgehalten wurden. Also es standen genug vollgeladene Güterzüge im Oderbruch rum und auch auf der polnischen Seite. Und das war eine sehr skurrile Situation und alle rannten an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze und fotografierten Reste von der Berliner Mauer oder Reste von Sperranlagen an der Elbe. Und ich hatte irgendwie den Reflex, das Eigentliche, was für die Zukunft wichtig ist, ist jetzt, passiert jetzt da. Und daraus sind diese Bilder entstanden, sehr leise eigentlich, sehr entrückt zum Teil. Und diese Arbeit ist ja sehr viel in den 90er Jahren gezeigt worden und dann lag sie jetzt fast 20 Jahre und insofern ist es für mich eine große Freude, dass die so opulent jetzt im Brandenburgischen Landesmuseum zu sehen sein wird.
Wir sagen gleich nochmal der Termin, das geht los, diese Ausstellung am 3. Dezember, das am ist Sonntag. Am 1. Advent und läuft dann bis Ende Januar. Wir könnten jetzt über viele dieser Bilder noch im Einzelnen reden. Ich empfehle einfach, nach Cottbus zu fahren und sich das anzugucken. Die Hörer werden da vieles entdecken, meine ich. Auffällig ist ja, wenn man ihre Arbeit über die Jahre und Jahrzehnte verfolgt, da gibt es eine Vorliebe für Serien, für Bildfolgen. Das heißt, wenn einmal ein Thema oder eine formale Idee auftaucht, dann wird das aber auch gut ausgeleuchtet nach allen Seiten. Also da arbeiten Sie sich regelrecht ab dran. Das scheint mir ein Merkmal zu sein.
Das ist so. Das ist so. Das schnelle Einzelbild war nie mein Ziel. Und da war ich dem einzelnen Bild auch gegenüber viel zu misstrauisch oder dem schnellen Erfolg auch. Man muss dazu sagen, ich habe eine sehr langsame Arbeitsweise, ehe solche Dinge überhaupt sich in meinem Kopf sortiert haben und dann zu Bildern werden oder dass gemachte Bilder sich einfügen in einen Gedanken, der sich langsam erst formt. Das dauert eine Weile, da nehme ich mir unheimlich viel Zeit. Weil das Schlimmste ist in der Fotografie, wie in allen Künsten, ist Redundanz. Und das versuche ich eben dadurch auch zu vermeiden. Zum anderen ist es so, dass die Intensität, und das habe ich eben auch in Bärfelle gelernt, die Intensität der Bilder, wie sie dann auf den Betrachter wirken, diese Intensität muss ich vorgeben durch die Intensität meines Arbeitens. Und das hat sich durch mein gesamtes Werk eigentlich durchgezogen, dass ich auf bestimmte Bildformeln, bestimmte Arbeitsweisen immer wieder zurückgreife, so wie ich auf bestimmte Dinge, die ich in Bärfelde gemacht habe, später zurückgegriffen habe oder auch bestimmte Dinge, die ich in Land ohne Übergang gemacht habe. Diese Intensität ist sozusagen das, was das Salz in der Suppe ausmacht.
Man kann sehr viel von dieser Intensität erleben, wenn man nach Cottbus fährt oder wenn man in Berlin in die Auguststraße geht, in der Alfred-Erhardt-Stiftung, diese jüngsten Arbeiten, die sind nur noch bis 23. Dezember zu sehen. Das sind ganz anders als die Bärfelde-Bilder, abstrahierte Naturgeschichten, Gesteinsformationen, Eisoberflächen, die eine große emotionale und auch strukturelle Wirkung entfalten. Da ist die Spanne ziemlich aufgemacht, wenn man beide Bildfolgen mal so nebeneinander stellt. Da sind 40 Jahre eben auch dazwischen.
Wenn man die beiden Ausstellungen in Folge oder relativ nah beieinander sehen würde, würde man schon die beiden Eckpunkte meiner gesamten künstlerischen Biografie erfassen, so wie sie davor ja in der Komplexheit in Kiel in einer großen Ausstellung gezeigt wurde. Es zeigt sicherlich auch den Weg von der dokumentarischen, von dem sozialen Interesse, was nach außen gerichtet ist, zu einer Art von Reflexion, die zum großen Teil eher nach innen gerichtet ist, aber die nicht das Außen weglässt. Obwohl es verschlüsselter ist, obwohl es in bildhaften Formeln, in bildhaften Strukturen verschlüsselter ist, ist der Unterschied gar nicht so groß für den aufmerksamen Betrachter, hoffe ich.
Joachim Richau, herzlichen Dank für diesen Besuch im Studio und Empfehlung das Brandenburgische Landesmuseum Cottbus im Dieselkraftwerk ab Sonntag die frühen Annäherung und Begegnung Bilder aus Börfelde und in der Alfred-Erhardt-Stiftung die neuen, die aktuellen Bilder bis 23.12. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Joachim Richaus Bilder also werden zu sehen sein ab 3.12. im Brandenburgischen Landesmuseum für Moderne Kunst in Cottbus im Dieselkraftwerk und das Ganze bis zum 28. Januar.